der Bereich Verkehr. Jetzt wechseln wir noch gerade zügig die Plätze. Gerne. So, das ist der übliche Tausch. Gut, dann würde ich noch mal bitten, zügig die Plätze jetzt zu wechseln, damit wir fortsetzen können. Für die Bundesregierung ist der erste Redner in dieser Debatte, ist für die Bundesregierung der Bundesminister für Verkehr, Patrick Schnieder.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland ist zurück. Wir sind wieder ein verlässlicher Partner für Europa, für die Wirtschaft, für die Verkehrsbranche. Diese neue Entschlossenheit wird nicht nur international gesehen und geschätzt, sondern auch bei uns auf unserem Heimatmarkt. Eine aktuelle Umfrage unter mehr als 200 Finanzvorständen deutscher Unternehmen zeigt, dass sich die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland gerade wandelt, und zwar zum Positiven. Ein Drittel der Unternehmen haben wir auch mit unserem Finanzpaket dazu bewegt, wieder Investitionen aufzunehmen. Wir selbst sind jetzt finanziell in der Lage, ebenfalls mehr Investitionen anzustoßen. Für die Verkehrsinfrastruktur heißt das, jetzt muss es darum gehen, dass dieses Geld auch wirklich schnell verbaut wird. Und damit wir hier endlich schneller vorankommen, werden wir mutiger bei der Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir werden zum Beispiel Verfahren konsequent digitalisieren und flexibler gestalten. Wir werden ein einheitliches Verfahrensrecht für Infrastrukturvorhaben schaffen. Wir werden Doppelprüfungen abbauen, Stichtagsregelungen einführen, Fristen verkürzen und das Verbandsklagerecht straffen. In einigen Fällen wird das dem einen oder anderen wehtun. Aber wir müssen jetzt schneller werden. Wir alle machen beim Thema Mobilität regelmäßig Erfahrungen, die uns belasten, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zur Familie oder in den Urlaub. Hier ein Stau oder eine Verspätung, egal ob das Flugzeug oder Bahn ist, dort ein zu voller Bus oder ein unsicherer Radweg, eine Sperrung auch im Bereich der Brücken, die längst beseitigt werden sein sollte. Für viele Unternehmen ist der Zustand unserer Infrastruktur sogar existenzgefährdend. Damit dürfen wir uns nicht abfinden, und damit werden wir uns auch nicht abfinden. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Zustände gar nicht erst entstehen. Das erwarten die Menschen von uns, und zwar zu Recht. Sie sollen die freie Wahl haben, wie sie sich fortbewegen können und sich darauf verlassen können, dass alle Möglichkeiten gleichermaßen funktionieren, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Als echtes, als starkes Infrastrukturministerium werden wir uns daher jetzt auf die Kernthemen konzentrieren. Konkret heißt das, wir beenden den Sanierungsstau bei der Infrastruktur. Viele Brücken, Tunnel, Straßen und Schienen sind marode und müssen dringend saniert werden. Wir setzen auf den Grundsatz Erhalt vor Neubau. Wir bringen gemeinsam mit der Autobahn GmbH die Bundesfernstraßen auf Vordermann. Wir schließen Autobahnlücken, binden den ländlichen Raum besser an und sparen somit übrigens auch Abgase und CO2 ein, weil wir den Menschen und Unternehmen Umwege ersparen. Auch das Schließen von Autobahnlücken kann Klimaschutz bedeuten. An den Klimazielen halten wir ausdrücklich fest. Wir werden jetzt zu Beginn der Wahlperiode sehr schnell ein Expertenforum klimafreundliche Mobilität und Infrastruktur einsetzen, damit wir von Anfang an Wissenschaftsverbände, Fachleute einbeziehen, wenn es darum geht, welchen Weg wir beschreiten und wie wir diese Wege beschreiten, um Klimaziele einzuhalten. Eine zentrale Rolle beim Thema klimafreundliche Mobilität spielt natürlich die Schiene. Wir steigern die Investitionen in das Schienennetz. Das ist auch dringend notwendig. Denn klar ist, jede Investition in die Schiene ist aktiver Klimaschutz. Aber klar ist auch, das System muss wieder funktionieren. Es muss zuverlässig und pünktlich sein. Im Interesse der Menschen, aber auch im Interesse dieses Landes. Wir dürfen nicht weiter das Gefühl haben, dass unser Land an vielen Stellen nicht mehr funktioniert. Und das gilt gerade auch für das System Schiene. Und dafür schauen wir uns in Ruhe an, wo wollen wir mit der Bahn in 15 Jahren stehen? Was muss sie leisten? Was erwarten wir? Und welchen Weg müssen wir einschlagen, um genau diese Ziele zu erreichen? Wir machen das besonnen, und wir machen es in der richtigen Reihenfolge. Wir müssen auch eine Diskussion über Gremien und Struktur von Gremien führen, gar keine Frage, aber bitte in der richtigen Reihenfolge. Ich beteilige mich an solchen Debatten und an Personaldebatten erst, wenn Ziel und Umsetzung klar benannt ist und wenn auch alle anderen Dinge, die wir ändern müssen. Und da ist die Infrastruktur, der Zustand der Infrastruktur sicherlich auch ein ganz gewichtiger Fall, wenn die geklärt sind, wenn der Weg aufgezeigt ist. Ich bin kein Fan von Schnellschüssen. Wir werden das gründlich und sorgfältig angehen, damit wir auch sicher sind, dass wir das Ziel erreichen. Das gilt übrigens auch für das Thema Generalsanierung. Wir halten an der Sanierung der Hochleistungskorridore fest. Aber wir werden noch mal genau hinschauen, ob das wirklich in jedem Fall, in jedem letzten Fall unter Vollsperrung erfolgen muss, so wie das bei der Riedbahnverbindung Frankfurt-Mannheim passiert ist. Wir werden uns das anschauen, wir werden das fortlaufend überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Wichtig ist aber, dass unter der Sanierung nicht der Ausbau des Netzes in der Fläche leiden darf. Mit dem Sondervermögen Infrastruktur erweitern wir unseren finanziellen Spielraum. Mit diesem Geld gestalten wir die Zukunft. Aber die konkrete Ausgestaltung des Sondervermögens ist noch nicht festgelegt. Wir brauchen zunächst ein Errichtungsgesetz, einen Wirtschaftsplan. Dann werden die Details wie die Aufteilung der Mittel, konkrete Zweckbindungen und Zuständigkeiten geregelt werden. Klar ist aber, wir unterstützen den öffentlichen Nahverkehr und schaffen eine verlässliche finanzielle Basis für das Deutschlandticket. Dazu haben wir uns in der Koalition vereinbart. Wir erhöhen in Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen die Verkehrssicherheit auf Straßen, auf Fuß- und Radwegen. Wir bekennen uns klar zum Automobilstandort Deutschland und seinen Arbeitsplätzen. Wir setzen beim Automobil auf Technologieoffenheit und auf Fortschritt und Verantwortung bei der Elektromobilität. Wir machen den Luftverkehrsstandort Deutschland endlich wieder attraktiver und wettbewerbsfähig, indem wir Steuern, Gebühren und Abgaben reduzieren. Wir stärken unsere Wasserstraßen, Schleusen, See- und Binnenhäfen und unterstützen den Logistik- und Güterverkehr. Mobilität als Voraussetzung für Lebensqualität und Wohlstand in diesem Land. Und Sie sehen das an der breiten Aufstellung der Verkehrsträger, muss für alle bezahlbar, verfügbar, möglichst umweltverträglich sein. Das ist der Auftrag, und wir nehmen ihn sehr ernst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, prüft alles und behaltet das Gute. Das ist ein Ratschlag von Paulus im 1. Thessalonischer Brief. Und ich finde, das ist auch ein guter Ratschlag für unsere Politik. Das heißt, wir ändern nicht aus Prinzip alles. Jegliche Kettensägen-Rhetorik ist mir fremd. Aber es wird dort durchgreifende Veränderungen geben, wo sie notwendig sind. Und da, und das ist auch klar, gibt es keine Schonfrist und gibt es auch keine Schonungslosigkeit. Vieles bei uns, das muss man auch sagen, läuft gut. Wir können uns zum Beispiel glücklich schätzen, dass wir in einer Demokratie leben, die das Beste für alle Menschen im Sinn hat. Und dass wir, egal wie unterschiedlich die politischen Ansichten gewesen sind, einen fairen Regierungsübergang hinbekommen haben. Ich bin jedenfalls sehr dankbar dafür, wie konstruktiv die Amtsübergabe mit Herrn Dr. Wissing und seinem Team abgelaufen ist. Und meinem Vorgänger im Amt gebührt Dank und Respekt dafür, dass er in den vergangenen Jahren in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen hat, unabhängig von der politischen Bewertung. Diese neue Bundesregierung übernimmt jetzt Verantwortung für Deutschland, dafür, dass es für die Wirtschaft und vor allem für die Menschen im Land bergauf geht. Unser Ziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger das so schnell wie möglich unmittelbar in ihrem Alltag spüren. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Mobilität etwas sehr Individuelles ist. Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Individualität mit unseren Entscheidungen einzuschränken oder die Bürgerinnen und Bürger zu bevormunden. Wir müssen eine Verkehrspolitik machen, die sich an Bedürfnissen der Menschen, an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert. Statt abstrakter Ziele setzen wir daher auf echte Verbesserungen für alle Verkehrsträger. Wer für den Weg zur Arbeit auf Bus und Bahn angewiesen ist, soll sich in Zukunft auch wirklich darauf verlassen können, dass das funktioniert. Wer ein Unternehmen in Deutschland hat, muss sich darauf verlassen können, dass die Logistik reibungslos abläuft. Wer auf dem Land lebt oder plant, dorthin zu ziehen, muss sich auch darauf verlassen können, auch dort eine gute Infrastruktur vorzufinden. All das können wir gestalten, und deshalb bauen wir wieder Vertrauen auf. Vertrauen in eine sichere, gut ausgebaute, gut ausgestattete Infrastruktur, Vertrauen in verlässliche Verkehrswege, egal ob an Land, in der Luft oder auf dem Wasser. Wir bauen Straßen, Schienen und Brücken, und damit bauen wir die Zukunft unseres Landes. Das gehen wir jetzt gemeinsam an, pragmatisch, aber nicht ideologisch. Und dabei setzen wir natürlich weiterhin auf die Digitalisierung, auch wenn sie nicht mehr im Namen unseres Ministeriums steht. Die Digitalisierung bleibt auch im Verkehrssektor ein entscheidender Treiber für vieles, was wir uns für die kommenden Jahre vorgenommen haben. Danke allen, die uns dabei unterstützen. Ein Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, an alle, die täglich für uns arbeiten, in den Kommunen und Behörden, in den Ingenieur- und Planungsbüros, in den Bauunternehmen und Handwerksbetrieben. Wir zählen auf Sie, und Sie können auf diese Bundesregierung zählen.
Der nächste Redner in der Debatte ist für die AfD-Fraktion Wolfgang Wiele.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister Schnieder, ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand für Ihre Arbeit. Sie starten Ihre Reise aber mit einer halbleeren, klapprigen Maschine und einem engstirnigen Co-Piloten, der einen völlig anderen Kurs will. Was hat Ihre Partei den Wählern nicht alles versprochen? Solide Finanzierung der Infrastruktur, Absage an ein allgemeines Tempolimit und die Erhaltung des Verbrennungsmotors. Alles Schwindel, nichts davon steht im Koalitionsvertrag. Für all das hätten Sie eine Mehrheit in diesem Hause. Sie müssten nur wollen, aber Sie ketten sich ja an die linke Seite. Wie wollen Sie einen Neuanfang nach der Ampelregierung hinbekommen, wenn Sie sich mit einem Ihrer Erfinder verbünden? 500 Milliarden Euro Sonderschulden für die Infrastruktur hat Schwarz-Rot-Grün im alten Bundestag durchgepeitscht. Fast die Hälfte davon geht aber an Länder und in den Klimafonds. Brüssel hat auch noch die Hand drauf, aufgrund von Fiskalregeln, die die Union selbst gefordert hat. Ein Tiger im Tank für Ihre Politik, mit Verlaub, schaut anders aus. Das Auto ist und bleibt Deutschlands Verkehrsträger Nummer eins. Die Verkehrspolitik muss sich an den Bedürfnissen der Bürger ausrichten. Sie darf nicht aus Ideologie bestimmte Verkehrsmittel bevorzugen oder diskriminieren. Die Freiheit der Bürger in der Wahl des Verkehrsmittels muss ganz oben stehen. Das heißt auch, individuelle Mobilität muss bezahlbar sein. Und bezahlbar haben Sie auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Aber der Bundeskanzler persönlich hat es gleich wieder dementiert. Im Fernsehen sagte er gleich sechsmal in einer Minute, dass es teurer wird. Er meinte damit den CO2-Preis, also die neumodische Luftsteuer. Die kann mit dem neuen EU-Emissionshandel Anfang 2027 über Nacht um 30 oder 40 Cent oder mehr steigen, pro Liter Benzin oder Diesel. Und auch so kann man Millionen Bürgern das Auto wegnehmen. Das ist dann die ideologische Verkehrswende in der CDU-Version. Dafür braucht es keine grünen Verbote. Wenn man den Sprit nicht mehr zahlen kann und sich kein neues E-Auto leisten kann, dann ist man schnell draußen aus der selbstbestimmten Mobilität. Nur die AfD steht hinter den Autofahrern. Wir sagen klar, die CO2-Abgaben müssen weg. Die Ampel hat den Städten Tür und Tor geöffnet, das Auto als Verkehrsmittel zu behindern. Wo im Stadtrat dann die grüne Sabotagetruppe den Ton angibt, kommt Tempo 30 auf großen Hauptstraßen, werden massenhaft Parkplätze entfallen und steigen die Gebühren. Bald fahren vielleicht auch Autos mit Kameras auf dem Dach spazieren, um Parkknöllchen zu verteilen. Schikanen und hemmungsloser Überwachungsstaat sind völlig falsche Signale. Herr Minister, es ist Ihre Aufgabe, das zu stoppen. Jetzt steht das Ford-Werk in Köln auf der Kippe. Fast wöchentlich kommen Hiobsbotschaften von Automobilherstellern und ihren Zulieferern. Die Pleite gehen, Werke schließen oder die Fertigung verlagern. Tausende Arbeitsplätze entfallen. Die Deindustrialisierung trifft Deutschland hier in seinem Kernbestand. Die Automobilindustrie, die deutsche, muss als Leitindustrie erhalten bleiben. Die Politik muss ein kraftvolles Zeichen setzen, dass das Auto als Hauptverkehrsmittel auch in Zukunft gewollt ist. Die EU und der Brüsseler Wasserkopf sind hierfür ein gewaltiges Problem und eben nicht die Lösung. Dieses Bewusstsein fehlt bei der Bundesregierung völlig. Der Kanzler hätte gleich nach seiner Wahl in Brüssel vorstellig werden müssen. Sein machtvolles Wort für die Automobilindustrie und gegen das Verbot des Verbrennungsmotors wäre dort bitter nötig. Unsere Spediteure brauchen ebenfalls mehr Unterstützung. Die drastische Erhöhung der Lkw-Maut muss aufgehoben werden. Die Einhaltung der Kabotage- und Sozialvorschriften bei ausländischen Spediteuren muss konsequent überwacht werden. Nur so gibt es fairen Wettbewerb. Die Güterverkehrsleistung auf der Straße ist in etwa viermal so hoch wie auf der Schiene. Beim Personenverkehr ist das Verhältnis sogar 9:1. Bislang fließt aber doppelt so viel Geld in die Bundesschienenwege wie in die Bundesfernstraßen. Rund 18 gegenüber 9 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof kritisiert die schleppende Sanierung der Straßenbrücken scharf. Hier muss die Regierung handeln, bevor es zu einer Katastrophe kommt. Der Bahn ist nicht geholfen, wenn man einfach mehr Geld hineinpumpt. Es reicht auch nicht, die Köpfe auszutauschen. Wir müssen weg vom Bahnkonzern als Aktiengesellschaft, damit der Bund seiner Verantwortung für die Infrastruktur ordentlich nachkommen kann. Aber auch das bekommt die Koalition nicht hin. Ich nannte den Bahnkonzern letztes Jahr einen Staat im Staate. Der damalige Verkehrsminister hat das brüsk zurückgewiesen. Wenig später fand sich genau diese Beschreibung, aber in einem der vielen erschütternden Berichte des Bundesrechnungshofs über dieses Unternehmen. Im Aufsichtsrat der DB haben die Vertreter des Bundes keine Mehrheit. Einige Abgeordnete sitzen gegen alle Regeln der Gewaltenteilung in diesem Aufsichtsrat und entscheiden zugleich hier im Bundestag mit über die Gelder für die Bahn. Der Bahnvorstand liefert immer wieder neue Zahlen, wie viel Geld er für die Infrastruktur braucht. Und ich appelliere an Sie, Herr Minister, lassen Sie sich nicht wie Bruno der Nasenbär durch die Manege führen. Hinterfragen Sie die Zahlen der DB und schätzen Sie die wertvolle Arbeit des Bundesrechnungshofs. Vertätzeln Sie sich nicht mit Generalsanierungen, für die große Bahnstrecken monatelang gesperrt werden. Das Eisenbahnnetz ist immer nur so gut wie seine schwächsten Stellen, und die können auch auf vielen kleinen Strecken auf dem Lande liegen. Die Bahn ist nur attraktiv, wenn sie pünktlich ist. Züge und Stationen müssen sauber und sicher sein. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Wir von der AfD verlangen schon lange einen ehrlichen Preis für das Deutschlandticket und dazu einen Sozialtarif. Die Koalition hat das sogar erkannt. Warum wollen Sie aber erst in 4 Jahren handeln, wenn spätestens das Ablaufdatum Ihrer Regierung naht? So lange fehlen Milliarden für Infrastruktur und bessere Verbindungen. So lange müssen Millionen Bürger auf dem Lande mit ihren Steuern das Ticket mitbezahlen, von dem sie aber wenig haben. Und so lange wird auch ein bestimmtes Publikum in die Züge gelockt, das nicht dazu beiträgt, dass sich Passagiere und Zugbegleiter wohlfühlen. Mobilität bedeutet Wohlstand. Und Mobilität erzeugt Wohlstand. Deutschland besaß mal ein Verkehrssystem, um das uns andere Länder beneideten. Die besten Autobahnen Europas, saubere und pünktliche Züge, funktionierende Schleusen und prosperierende Flughäfen. Dort wollen wir, die AfD, wieder hin. Wir werden Sie, Herr Minister, an Leistung und Zuverlässigkeit des Verkehrs auf der Straße, der Schiene, in der Luft und zu Wasser messen. Wer zusammen mit linken Ideologen aus der SPD regiert, hat es schwer. Viele Kollegen aus der Union werden heimlich sehnsüchtig über die Brandmauer schauen. Hier bei der AfD wären die nötigen Mehrheiten zu haben für all die Dinge, die Deutschland so dringend braucht.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Armand Zorn für die Fraktion der Sozialdemokraten.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mit einer kleinen Zeitreise beginnen. Am Anfang einer jeden Sitzungswoche pendeln etwa 630 Abgeordnete aus allen Ecken der Republik nach Berlin. Damit verbringen wir alle sehr viel Zeit. Und vor 200 Jahren hätte ich für diese Strecke aus meinem Wahlkreis Frankfurt am Main angenommen, der Sitz des Deutschen Bundestages wäre schon in Berlin, hätte ich etwa 60 Stunden gebraucht. Selbst mit der unbequemen Schnellpostkutsche hätte es nicht wesentlich schneller gegangen. Vor 100 Jahren hätte ich für dieselbe Strecke mit dem Fernschnellzug der Reichsbahn etwa 11 Stunden gebraucht, hätte es vielleicht am Mittwoch noch pünktlich hier geschafft. Und heute benötige ich für die Strecke etwa 3 Stunden und 55 Minuten mit dem Zug der Deutschen Bahn oder etwa 60 Minuten mit dem Flugzeug. Und das ist unglaublich, wie schnell und wie gut sich die Mobilität entwickelt hat. Mobilität ist wichtig für unser Leben. Das verbindet uns. Verkehr macht das gute Leben möglich. Und für uns ist es klar, Mobilität ist nicht die Folge, sondern die Grundlage unseres Wohlstandes. Es ist aber auch klar, dass der Verkehrsbereich in einer Krise steckt. Und die Pünktlichkeitsstatistiken der Deutschen Bahn entgleisen von Jahr zu Jahr immer mehr. 2024 waren etwa nur noch 62,5% der Züge pünktlich. Mehr als 12.000 baustelligen Brücken bröckeln vor sich hin. Und das zeigt, dass sie in den nächsten Jahren dringend ersetzt werden müssen. Viele Häfen und Wasserstraßen benötigen dringend eine Generalüberholung. Die Zahl der Flugverbindungen von in und nach Deutschland sind seit 2019 etwa um 17% zurückgegangen. Auch die Radwege werden viel langsamer ausgebaut, als sie eigentlich nötig wären. Und das zeigt, wir haben da viel zu tun. Und ich will sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, so geht, so fährt, so rollt, so schippert und so fliegt es nicht weiter. Unsere Koalition, wir werden dafür sorgen, dass Bewegung in der Mobilitätspolitik kommt. Das ist das, was wir uns für die Legislaturperiode vorgenommen haben. Und dazu haben wir einen klaren Plan miteinander vereinbart. Erstens, wir investieren massiv in die Infrastruktur unseres Landes. Straßen, Schienen und Brücken werden umfassend saniert und modernisiert, finanziert aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Und besonders wichtig ist es auch dabei, bestehende Strecken zu erhalten, Engpässe zu beseitigen und wichtige Brücken vor dem Verfall zu bewahren. Das bedeutet konkret schnellere Planung, weniger Bürokratie und eine klare Priorität auf Sanierung statt Neubau. Zweitens, wir stärken den öffentlichen Nahverkehr und die Schiene. Das Deutschlandticket wird langfristig gesichert, und das bleibt bezahlbar und auch sozialgerecht. Gleichzeitig reformieren wir strukturell die Deutsche Bahn und schaffen eine stärkere Trennung von Netz und Betrieb und arbeiten auch am Deutschlandtakt hin. Die Modernisierung der Bahnhöfe und die Digitalisierung wird genauso vorangetrieben. Unser Ziel ist klar, eine attraktive, zuverlässige und klimafreundliche Bahn für alle. Das wollen wir erreichen. Drittens machen wir den Straßenverkehr sicherer und sauberer. Wir werden den Zugang zum Führerschein vereinfachen. Wir bauen die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aus. Und wir setzen auf Verkehrssicherheit. Aber auch Radwege und Fußwege müssen in der Verkehrspolitik gedacht werden. Wir wollen die Zukunft gestalten und nicht nur Asphalt verwalten. Das nehmen wir uns vor. Und Herr Bundesminister Schnieder, ich kann sagen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir werden Ihre Arbeit konstruktiv und kritisch begleiten. Sie können sich darauf verlassen, dass es eine SPD-Fraktion gibt, die dafür sorgen wird, dass wir in Sachen Mobilitätspolitik einen Riesenschritt nach vorne machen und den Verkehr von morgen heute organisieren. Herzlichen Dank und auf eine gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede erteile ich das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dem Abgeordneten Tarek Al-Wazir.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bundesverkehrsminister, zuallererst mal herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Wir Grüne wünschen Ihnen Erfolg im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wir werden sicherlich in manchen Punkten nicht einer Meinung sein, aber wir wünschen Ihnen trotzdem gute Entscheidungen, weil Mobilität geht alle an, wirklich alle. Und Mobilität ist Freiheit, aber eben nur dann, wenn diese Freiheit wirklich für alle gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir als Bündnis 90 Die Grünen, wir haben ein Ziel. Wir wollen ein Land, das einfach funktioniert. Wir wollen ein Land, in dem keine Brücken mehr gesperrt werden müssen, weil sie vom Einsturz bedroht sind. Wir wollen ein Land, in dem unsere Straßen nicht von immer mehr Güterverkehr verstopft werden. Wir wollen ein Land, in dem keine Schiffe mehr hängen bleiben, weil 100 Jahre alte Schleusen versagen. Wir wollen ein Land mit leistungsfähigen Bussen und Bahnen, die attraktiv und ja, sogar meistens pünktlich sind. Man muss es den Jüngeren hier erklären, aber es gab in Deutschland mal ein geflügeltes Wort, das hieß pünktlich wie die Eisenbahn. Ich gebe zu, es ist ein wenig länger her. Wir wollen ein Land, in dem alle Menschen, auch die, die kein Auto fahren können oder wollen, auch auf dem Land, die Freiheit haben, von A nach B zu kommen. Wir wollen ein Land, in dem alle Menschen, auch wenn sie zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind, gut, sicher und ohne Angst an ihr Ziel kommen. Und uns fällt auf, dass dieser Bereich im Koalitionsvertrag keinerlei Rolle spielt. Und ich will Ihnen einfach nur mal sagen, dieser Tage ist ja, die sind ja die Zahlen von Mobilität in Deutschland veröffentlicht worden. 40% der Menschen sind im eigenen Auto unterwegs, wenn sie einen Weg machen. 37% sind zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. Und jetzt vergleichen Sie mal, welche Rolle das eine bei Ihnen spielt und welche Rolle das andere. Und da merken Sie, da stimmt irgendwas nicht. Wir wollen ein Land, das über Flughäfen international gut angebunden ist und gleichzeitig einen so attraktiven Bahnverkehr hat, dass am besten niemand mehr auf die Idee kommt, für Kurzstrecken ins Flugzeug zu steigen. Und wir wollen ein Land, das diese Mobilität möglich macht, ohne dabei ständig weiter Öl zu verbrennen, sondern das klimaneutral wird. Das, Herr Bundesverkehrsminister, das ist die Aufgabe. Und ohne mutige Entscheidungen werden Sie keinem dieser Ziele näher kommen. Der Koalitionsvertrag wird Ihnen da nicht viel helfen. Der ist eine einzige große Enttäuschung. Die alte GroKo ist zurück, wenn auch noch kleiner. Das Motto war wohl: Am besten nennen wir gar keine Ziele, dann können wir auch keine verfehlen. So wird das nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schwarz-Rot will mal wieder irgendwie alles gleichzeitig, Straßen sanieren, aber gleichzeitig im Neubau am Bundesverkehrswegeplan festhalten, die Mittel aus der erhöhten Lkw-Maut nicht mehr in die Bahn geben, aber trotzdem mehr Geld für die Bahn ausgeben, an den Klimazielen festhalten, gleichzeitig sagen, die Quoten für erneuerbares Kerosin wegmachen und wieder Plug-in-Hybride führen. So wird das nicht funktionieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Schnieder, denken Sie an Ihre Vorgänger aus der Union. von Peter Ramsauer blieb das Kfz-Kennzeichen, Kfz-Kennzeichen mit Altkreisen. Von Alexander Dobrindt blieb das Mautdesaster, auch wenn er es dem Andi Scheuer vererbt hat. Und von Andi Scheuer blieb der Elektroroller. Es fehlte der Mut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb seien Sie mutig. Seien Sie mutig. Wir werden viel Geld in unsere Straßen investieren müssen, aber eben nicht in Neubau, sondern in den maroden Bestand. Beides gleichzeitig wird nicht funktionieren. Deswegen muss man sich entscheiden. Und, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Die Vorgängerregierung hat die Investitionen in die Schiene fast verdoppelt, letztes Jahr 17 Milliarden Euro. Der Zustand ist erstmals nicht mehr schlechter geworden. Genau da müssen Sie weitermachen, aber das erfordert Prioritätensetzung, Herr Bundesverkehrsminister. Und letzter Satz, vergessen Sie nicht, Mobilität ist Freiheit, aber nur dann, wenn diese Freiheit wirklich für alle gilt.
Vielen Dank. Und Gratulation zu Ihrer ersten Rede, Herr Abgeordnete Al-Wazir. Ebenfalls zur ersten Rede erteile ich das Wort Abgeordneten Luigi Pantisano für Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte demokratische Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Luigi Pantisano und ich hasse Staus. Wer jeden Morgen zur Frühschicht muss und dabei im Stau steht, hat keine andere Wahl. Der hat keine Freiheit, weil den einzigen Jahresurlaub damit beginnt, dass er stundenlang auf der Autobahn festsitzt. Der erlebt keine Freiheit, der erleidet Stillstand. Staus nerven uns alle. Staus sind ein Symbol für den Stillstand in der Verkehrspolitik. Und gleichzeitig verkaufen uns CDU, CSU und auch Sie, Herr Schnieder, seit Jahren eine Autopolitik als Freiheit. Aber Freiheit, Herr Minister Schnieder, bedeutet nicht, dass man in der Theorie alles darf. Freiheit bedeutet, dass Menschen praktisch entscheiden können, wie sie leben und sich fortbewegen. Freiheit heißt dann auch, ich kann ohne Auto zur Arbeit kommen. Daher brauchen wir einen gut ausgebauten und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr, auch und gerade im ländlichen Raum. Nur dann gibt es echte Wahlmöglichkeiten und damit echte Freiheit. Und das ist der Witz dabei. Wenn der ÖPNV besser ausgebaut ist, wenn es sichere Fuß- und Fahrradwege gibt, dann wird es auch weniger Staus geben. Und an die Kolleginnen der Union, bevor sie anfangen zu träumen von mehr Straßenbau. Wir wissen alle längst, dass mehr Straßenbau zu mehr Autos und dadurch auch zu mehr Staus führt. Und wenn die vielen hart arbeitenden Menschen eine echte Auswahl haben, dann steigen sie gerne aufs Fahrrad oder in die Bahn um. Dann macht auch mir das Autofahren wieder Spaß, weil endlich weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Herr Schnieder, es braucht jedes Jahr zusätzlich 25 Milliarden Euro für den Ausbau von Fuß-, Radwegen und für den ÖPNV. Herr Schnieder, sind Sie dazu bereit, dieses Geld zur Verfügung zu stellen? Ich habe da so meine Zweifel. Denn wer wie Sie öffentlich lieber über das Verbrenner ausspricht, der denkt bei der Verkehrspolitik im Rückwärtsgang. Dabei ist der durch Abgase und Lärm krankmachende Autoverkehr eines der ganz großen Klimaprobleme in Deutschland. Die letzten Jahre haben uns auch gezeigt, dass es völlig egal ist, welche Parteien gerade an der Regierung sind. Die Klimaziele im Verkehrsbereich wurden von Ihnen allen verfehlt. Und das erlebe ich so, seit ich selbst ein Kind war. Politik im Verkehrsministerium wird nach den Interessen ganz weniger gemacht. Und dass Sie den Tempowahnsinn auf unseren Autobahnen noch weiterhin verteidigen, obwohl es jedes Jahr Menschenleben kostet und massiv CO2 verbraucht, da stellt sich mir die Frage, für wen machen Sie eigentlich Politik, Herr Schnieder? Für die Autolobby? Für Porsche-Fahrer? Für Privatjetflieger wie Friedrich Merz und für Verkehrsraudis wie Armin Laschet? Sie machen Ihre Politik sicher nicht für die Millionen arbeitenden Menschen, die jeden Tag pendeln müssen und sich das teurer werdende Deutschlandticket nicht leisten können. Sicher nicht für Menschen, die tagtäglich erleben, wie überfüllt die S-Bahnen sind oder ganz ausfallen und wie dreckig die Bahnhöfe aussehen. Und wie schwer der Zugang für Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen ist, wenn der Aufzug kaputt ist und man nicht einmal zum Bahnsteig gelangt, interessiert Sie auch nicht. Stark befahrene Straßen kennen die meisten von Ihnen nur vom Rücksitz einer Dienstlimousine. Ich bin hingegen als Kind zweier italienischer Gastarbeiterinnen aufgewachsen, in einer kleinen Wohnung ohne Garten und wenig Grün. Dafür gab es umso mehr Verkehr, Lärm und Schmutz.
Und so wohnt im Übrigen ein Großteil unserer Bevölkerung. Das sind meist Menschen mit wenig Geld, darunter viele MigrantInnen, und alle zahlen viel zu viel für ihre Miete. Von der Realität der Mehrheit der Bevölkerung bekommt man aber auch nichts mit, wenn man wie Jens Spahn in einer eigenen Villa mit Garten neben einem Park wohnt. Autos mit Verbrenner verursachen viel Feinstaub und Stickoxide. Zu viele dieser Autos machen Menschen krank. Als Kind habe ich das selbst erlebt und Asthma bekommen, denn wir waren als Kinder viel draußen auf der Straße, weil es in unserer kleinen Wohnung für mich und meine Brüder nur ein Zimmer hatten und es zu eng war. Und was Sie uns, Herr Schnieder, hingegen als Verkehrspolitik hier vorstellen und nennen, ist ein Sicherheitsrisiko. Klar fühlen Sie sich in einem dicken SUV auch mit 200 Sachen auf der linken Spur der Autobahn sicher. Aber echte Sicherheit heißt, dass ich mit meiner kleinen Tochter durch die Stadt laufen kann, ohne beim Überqueren jeder Kreuzung Angst um ihr Leben haben zu müssen. Sicherheit heißt, dass nicht jedes Jahr tausende Menschen im Straßenverkehr sterben, weil Minister wie Sie, Herr Schnieder, und auch Ihre Vorgänger nicht den Mut haben und hatten, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und in Städten einzuführen. Tempo 30 in Städten. Und Tempo 120 auf Autobahnen erhöht die Sicherheit. Tempolimits, die in jedem anderen Land längst Selbstverständlichkeit sind. Und ich sage es Ihnen ganz klar, ich werde Ihre Amtszeit auch an der Zahl der Verkehrstoten messen. Nicht an schönen Worten, nicht an Autogipfeln, an Taten. Und wenn Sie sich und die Koalition weigern, Verantwortung zu übernehmen, dann werde ich Sie täglich an die Verkehrstoten in unserem Land erinnern. Und dass die Menschen, die das Land am Laufen halten, endlich eine Verkehrspolitik bekommen, die die Umwelt, das Klima, ihre Gesundheit schützt und ihnen die echte Freiheit gibt, die sie verdienen. Vielen Dank.
Herr Abgeordneter Pantisano, auch Ihnen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede. Der nächste Redner ist Björn Simon für die Unionsfraktion.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zurück zur Verkehrspolitik für Deutschland. Die steht nämlich vor immensen Herausforderungen, so wie viele andere Politikbereiche auch, die jetzt schnellstens angegangen werden müssen. Und wer unserem Verkehrsminister aufmerksam zugehört hat, der hat gemerkt, der dringende Politikwechsel kommt. Er steht vor der Tür. Deswegen vielen Dank, Patrick Schnieder, für die klaren Worte. Viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ja, gemeinsam mit der SPD nehmen wir CDU und CSU heute auch in der Verkehrspolitik die Arbeit auf. Die Menschen in Deutschland haben eine klare und nachvollziehbare Erwartung an uns, dass es Land und Leuten am Ende der Wahlperiode besser geht als zu Beginn. Und wir werden uns dieser Aufgabe annehmen und unsere Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen. Das ist unser Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger und das ist auch unser Anspruch an uns selbst. Zur Wahrheit gehört auch, die Ampel hat die Erwartung gerade in dem Verkehrsbereich, die Erwartung der Menschen in Deutschland spürbar enttäuscht. Und die unionsgeführte Koalition und die schwarz-rote Bundesregierung werden die wichtigen Dinge anpacken und für einen Aufbruch und für Stabilität sorgen. Es geht um unsere Infrastruktur von der Sanierung über den Erhalt, aber auch hin zu neuen Projekten. Es geht um neue Technologien und wir wollen wieder Anreize schaffen, damit sich alle Verkehrsteilnehmer für die eigene Form ihrer Mobilität entscheiden können. Ein neuer Blick auf den Verkehrssektor. Wir, CDU und CSU, stehen bereit, gemeinsam mit der SPD die Arbeit an für eine bedarfsgerechte Zukunfts- und wettbewerbsfähige und vor allem nachhaltige Mobilität in Deutschland aufzunehmen. Was heißt das konkret? Wir kommen nicht umher, auf dem Weg zu Planungs- und Beschleunigung mutige Wege zu gehen. Genau dafür steht der Koalitionsvertrag, er wird mehrfach genannt, Verantwortung für Deutschland. Und wir haben eine grundsätzliche Überarbeitung von Planungs-, Bau-, Umweltvergabe und des Verwaltungsverfahrensrechts verabredet. Die Investitionen in das Schienennetz werden entsprechend gesteigert. Das gilt für Haupt- und Nebenstrecken sowie die Großknoten und die durch die Regionalisierungsmittel geförderten Großprojekte gleichermaßen. Applaus Wurde auch schon angesprochen, aber ich möchte es trotzdem verstärken. Die strukturellen Probleme bei der Deutschen Bahn müssen entschieden adressiert werden. Und auch ein frischer Blick seitens Aufsichtsrat und Vorstand, vor allem auf die Kernkompetenz, wäre wünschenswert. Züge müssen einfach pünktlich fahren und verlässlich funktionieren, damit Reisende wieder mehr Vertrauen in diesen Verkehrsträger setzen. Ein weiteres wichtiges Anliegen für die Union: Wir wollen unsere Automobilindustrie als Leitindustrie erhalten. Individuelle Mobilität bedeutet Freiheit und ist nicht zuletzt im ländlichen Raum unverzichtbar. Wir sagen Ja zum Auto. Dabei setzen wir explizit auf Technologieoffenheit, vom modernen Verbrenner bis hin zur Elektromobilität. Wir werden unterschiedliche Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil, wir werden auch den Rad- und Fußverkehr als Bestandteil nachhaltiger Mobilität stärken und fördern und uns im Straßenverkehr am Zielbild der Vision Zero orientieren. Und wir werden dafür sorgen, dass Radwegebau unbürokratischer vonstatten gehen wird. Ich möchte auch den Luftverkehrsstandort Deutschland noch einmal ansprechen. Er ist einfach zu teuer und daher schon allein europäisch nicht wettbewerbsfähig. Das merken die Flugreisenden am Ticketpreis. Wir müssen an die Standortkosten dran. Es macht doch keinen Sinn, dass in Deutschland keine Flüge stattfinden, weil sie im benachbarten EU-Ausland günstiger sind. Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir daher, wie im Koalitionsvertrag verabredet, reduzieren. Die letzte Erhöhung der Luftverkehrssteuer werden wir zurücknehmen und die nationale PTL-Quote schnellstmöglich abschaffen. Das Deutschlandticket wollen wir über 2025 hinaus fortsetzen. So hat der Verkehrsminister auch schon gesprochen, und damit mehr Menschen zum ÖPNV bringen und auch hier halten. Viel zu wenig Aufmerksamkeit haben auch in den vergangenen Jahren unsere Häfen und Wasserstraßen erfahren. Das muss sich dringend ändern. Wir müssen diesen Verkehrsträger in den Mittelpunkt rücken. Wir wollen die notwendigen Investitionen für eine auskömmliche Finanzierung unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser gemeinsamer Koalitionsvertrag trägt aus gutem Grund den Titel Verantwortung für Deutschland. Man kann es nicht oft genug sagen. Die CDU-geführte Bundesregierung ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Arbeit für eine bedarfsgerechte, zukunftsfähige und nachhaltige Mobilität in Deutschland aufzunehmen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und unsere Unionsarbeitsgruppe Verkehr werden die Arbeit der Regierung und das federführende zuständige Bundesverkehrsministerium eng begleiten. Auf gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen. Als Nächstes erteile ich das Wort dem Abgeordneten René Bochmann für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Landsleute! Ihre Koalition stolperte holprig nach den Neuwahlen am 23. Februar 2025 im Bundestag. Auf Seite 42 Ihres Koalitionsvertrages steht, ich zitiere, Schiene, Straße, Wasserstraßen verzahnen. Genau das fordert die AfD aber schon seit der 19. Wahlperiode. Flüsse, Seen, Meere und Ozeane sind die ältesten vom Menschen genutzten natürlichen Transportwege, welche Industriegebiete nicht nur national, sondern auch weltweit verbinden. Richtig ist, dass insbesondere die deutsche Binnenschifffahrt über ein erhebliches Kapazitätspotenzial verfügt. Das Binnenschiff ist, war und bleibt das effizienteste und umweltfreundlichste Transportmittel. Sie wollen nun einen Maßnahmenplan in regelmäßigen Abständen, geordnet nach Prioritäten, für den Erhalt der Bundeswasserstraßen erarbeiten, wobei die AfD seit der 19. Wahlperiode darauf drängt, die gesamte Bundeswasserstraßeninfrastruktur schnellstmöglich zu sanieren. Nicht nur einstürzende Brücken wie die Carola-Brücke in Dresden, sondern auch die maroden Schleusen, Wehre, vernachlässigte Kanäle und die schleppende Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe sind bezeichnend für jahrzehntelanges politisches Totalversagen und verantwortungslose Aufgabenwahrnehmung. Auch der Elbe-Lübeck-Kanal versandet und die Poller zum Festmachen sind überwiegend gesperrt. Wann wird die seit langem angekündigte Abladeoptimierung Mittelrhein umgesetzt? Diese zwei Sachverhalte sind in ihrer Umsetzung ebenfalls mehr als überfällig. Sie wollen laut Koalitionsvertrag die Passagegebühren des NOK anpassen. Passen Sie diese Gebühren einfach den internationalen Ölpreisen an, was wir bereits seit 2017 fordern. Wann kommt die versprochene Verlängerung der Neckarschleusen auf 150 Meter oder wenigstens auf 115 Meter? Wann kommen die Doppelkammerschleusen in der Mosel? Denn unplanmäßig durchzuführende Instandsetzungsmaßnahmen, welche der Sperrung einer Schleuse bedürfen, führen zwangsläufig zum Totalausfall des durchgehenden Verkehrs auf der kompletten Wasserstraße Mosel. Von den 10 Schleusen auf den deutschen Moselabschnitt haben bisher nur 3 diese Doppelkammer. Jahrzehntelange Planfeststellungsverfahren und grüne Ideologie verhindern zu oft wichtige Infrastrukturmaßnahmen auf unseren Wasserstraßen. Oftmals fallen Schleusungen aufgrund fehlenden Personals, wie zum Beispiel Schleusenmeister, aus. Sie wollen auch alternative Antriebe fördern. Unser Lösungsvorschlag hierfür, HVO, ein Diesel, der zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen wie Abfällen und Reststoffen hergestellt wird. Dafür muss man Binnenschiffe nicht teuer umrüsten, sondern nur einmalig ihren Treibstofftank reinigen. Unsere Seeschifffahrt geht das maritime Know-how und das nationale Ansehen verloren. Eingeflogene Billiglohnmannschaften kosten den Reedern oder Charterern kaum Geld. Diesbezüglich unterstützen wir die Förderung von deutschen Seeschiffen nur dann, wenn deutsches Personal insbesondere auf der Brücke und im Maschinenraum beschäftigt wird. Wenn wir genügend Absolventen der Seefahrtsschulen hätten, die dann auch ihre Patente ausfahren könnten, nämlich 2 Jahre Fahrenszeit, gäbe es keine Probleme mit der Nachwuchsgewinnung bei den Lotsen und dem somit überflüssigen Lotsenausbildungsgang LA1. Auch Luftverkehr und Luftverkehrswirtschaft sind Garanten des Wohlstands. Es bedarf daher einer Stärkung der deutschen Luftfahrtindustrie. Der Flugverkehr ist von elementarer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und darf nicht kurzsichtig einer unwissenschaftlichen Klimahysterie geopfert werden. Deutschlands Flughäfen sind als Wirtschaftsfaktor und im Sinne der Resilienz zu stärken. Ryanair reduziert sein Angebot am BER um rund 20% wegen der dort herrschenden Zustände. Der Flughafen gilt als zu teuer und nicht mehr wettbewerbsfähig. Deshalb fordern wir seit Jahren die Abschaffung der wettbewerbsverzerrenden Luftverkehrssteuer und sind gegen unrealistische EU-CO2-Reduktionsziele. Die konservative Regierung Schwedens hat 2024 einen mutigen Schritt gewagt und die von ihren Vorgängern eingeführten Klimasteuern auf das Fliegen und Kraftstoffe rückgängig gemacht. Dem sollte Deutschland folgen. Wir erwarten gemäß Ihrem Wahlversprechen tatsächliche Verbesserungen. Wir sind bereit, Sie zu unterstützen und Sie bei Notwendigkeit an Ihre Versprechen zu erinnern. Die Modernisierung in der Luftfahrtindustrie und des Luftverkehrs in Richtung fairer Wettbewerb, die Verbesserung der internationalen Konnektivität deutscher Flughäfen, die Gleichstellung unserer Fluggesellschaften bei den Kraftstoffquoten und die Stärkung des Luftverkehrsstandorts Deutschland sind in Ihrem Koalitionsvertrag enthalten. Lassen Sie uns gemeinsam für die praktische Umsetzung sorgen. Immer zum Wohle von Deutschland.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Isabel Crematori für die Sozialdemokratie.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 3,5 Jahren ungefähr stand ich schon mal hier in dieser ähnlichen Debatte und habe meine erste Rede gehalten. Und ich habe sie damals mit dem Satz beendet, dass wir uns doch alle wünschen, dass die Bahn endlich wieder pünktlich fährt. Wie sehr ich damit Recht behalten sollte, haben mir dann die folgenden Jahre gezeigt, wo sich wirklich jeder, den ich jemals gekannt habe, mal bei mir gemeldet hat, um mir seine Bahngeschichte zu erzählen oder wo er oder sie gerade festhängt. Aber dahinter steckt auch ein Potenzial, wie wir in dieser Debatte gesehen haben, nämlich, dass diese große Einigkeit besteht zwischen uns allen, dass dies ein Problem ist, das wir anpacken müssen. Alle Demokratinnen und Demokraten eint in diesem Haus, dass wir eine bessere und verlässliche Infrastruktur wollen. Und jetzt mit dem Sondervermögen haben wir endlich auch die Möglichkeit und eine Grundlage, auf der wir dieses Problem schneller als bisher erhofft beseitigen können. Dieser Spielraum bringt natürlich auch eine große Verantwortung mit sich. Wir haben in der Debatte viel über Beschleunigung und Entbürokratisierung gesprochen, denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten natürlich auch, dass mit der Ankündigung einer so großen Schuldensumme auch sich bei Ihnen konkret im Leben was verbessert, und es ist jetzt unsere Aufgabe, das schnell und zügig auf den Weg zu bringen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir daran arbeiten müssen, grundsätzliche Veränderungen der Finanzierungsinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Wir brauchen eine klare Verabredung, wie wir in Zukunft die Schiene finanzieren, mit einem Schienenfonds, der ausreichend ausgestattet ist, um Sicherheit in der Planung von Neubauprojekten, aber auch von Sanierungsprojekten zu gewährleisten. Wir brauchen eine Autobahn GmbH, die mit eigenen Einnahmen ausgestattet, mit einer begrenzten Kreditfähigkeit auch Sicherheit hat, um ihre Planung, ihre Brückensanierung, ihre Ausbaupläne fortsetzen zu können und es nicht immer wieder zu Unstimmigkeiten und zu Planungsstopps kommt. Darauf werden wir einen Fokus legen, denn Verkehrspolitik ist auch Klimapolitik. Die Antriebswende werden wir entschlossen vorantreiben und klimaneutrale Antriebe sowohl im Pkw, aber auch im Lkw-Bereich, in der Logistik, weiter zur Durchsetzung verhelfen. Und das waren in den letzten Jahren nicht nur einfache Jahre für die Industrie, aber wir sehen auch kleine Pflänzchen der Hoffnung. Wir haben im April diesen Jahres wieder deutlich erhöhte Zulassungszahlen für Elektroautos, 50% Steigerung zum Vorjahr. Es zeigt also, in diesem Feld ist immer noch Dynamik drin, und wir möchten die richtigen Maßnahmen treffen und Rahmenbedingungen schaffen, damit der Durchbruch der Elektromobilität und der klimaneutralen Antriebe jetzt endlich gelingen kann. Wir werden auch die Fahrradinfrastruktur stärken, den Fußverkehr und den ÖPNV auskömmlich und gut finanzieren. Die SPD will in dieser Koalition auch ein Garant dafür sein, dass wir die Klimaschutzziele im Verkehr im Blick behalten und konsequent weiterverfolgen. Herr Minister, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich bin guter Hoffnung, dass uns viel gemeinsam gelingen kann. Ich möchte aber an dieser Stelle auch noch mal Ihren Vorgänger danken, Dr. Volker Wissing, mit dem ich auch sehr gut zusammengearbeitet habe und der als integre politische Persönlichkeit seinen eigenen Platz in der Geschichte finden wird, aber auch als Verkehrsminister Spuren hinterlassen hat, als Vater des Deutschlandtickets, eines der größten Revolutionen des öffentlichen Nahverkehrs, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Ich bin sehr froh und stolz, dass es uns gelungen ist, dieses Projekt zu sichern. Wir werden weiter daran arbeiten, das Deutschlandticket und den ÖPNV attraktiver zu machen. Bereits jetzt kratzen wir an der 14-Millionen-Kunden-Marke, und wir werden das weiterführen, denn Mobilität soll für alle bezahlbar sein. Es ist eine soziale Frage unserer Zeit, und als Sozialdemokraten wollen wir, dass allen Zugang zu guter und nachhaltiger Mobilität haben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Julia Verlinden für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister Schnieder, zunächst möchte ich Ihnen auch zu Ihrem neuen Amt gratulieren und Ihnen viel Erfolg wünschen. In der Verkehrspolitik gibt es, wie wir wissen, einen großen Berg von Herausforderungen, und es gilt definitiv, keine Zeit zu verlieren. In Ihrem Koalitionsvertrag schreiben Sie, dass Mobilität wichtig ist für das Funktionieren unseres Landes. Sie sagten es auch eben, und dass diese Mobilität unter anderem umweltverträglich sein muss. Sie nennen auch die Klimaziele. Und werden Sie und Ihre Bundesregierung, werden wir an diesem Ihrem eigenen Anspruch messen, aber auch an dem, was aus unserer Sicht für unser Land und für die Menschen und eine gute Mobilität nötig ist. Kanzler Merz hat gestern noch einmal betont, was eigentlich selbstverständlich sein muss. Die Koalition stünde zur Klimaneutralität in 20 Jahren. Alles andere wäre auch ein erhebliches Sicherheits- und Kostenrisiko für unser Land. Klimaneutralität in 20 Jahren, das bedeutet, dass mit allen mittel- und längerfristigen Investitionen bereits jetzt die wortwörtlichen Weichen für eine fossilfreie Welt gestellt werden müssen. Zur Veranschaulichung, wie wenig Zeit uns eigentlich bleibt. Der Bau der ICE-Schnellfahrstrecke München-Berlin, der die Reisezeit mit der Bahn von 6 auf unter 4 Stunden verkürzte, der dauerte etwa 20 Jahre. Hätte man damals nicht oder nicht rechtzeitig dieses Projekt begonnen, würden sehr viele Menschen heute womöglich noch auf dieser Strecke das Flugzeug benutzen, statt die klimafreundliche und bequeme Bahn. Heute hat der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung erneut bescheinigt, dass der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor deutlich unter den Zielen des Klimaschutzgesetzes liegt und auch die europäischen Zielvorgaben im sogenannten Effort-Sharing weit verfehlt werden. Dies wird zu erheblichen Ausgleichszahlungen führen, die der Finanzminister jetzt schon mal einplanen muss und die die Steuerzahler teuer zu stehen bekommen. Besser wäre doch, wir würden dieses Geld für Investitionen nutzen. Der viel zu hohe CO2-Ausstoß im Verkehr wird nur dann rasch genug sinken, wenn mehr Menschen für mehr von ihren Wegen die beiden effizientesten Verkehrsmittel der Menschheitsgeschichte überhaupt benutzen, nämlich die Bahn und das Fahrrad. Und wenn Elektroautos statt fossiler Verbrenner auf unseren Straßen unterwegs sind. Und unsere Erwartung an die neue Bundesregierung ist klar, die Leitplanke des Null-Emissionsziel für neue Pkw ab 2035 gibt die zentrale Orientierung für EU-Bürgerinnen und Planungssicherheit für die Automobilindustrie. Wer hier wackelt, der lässt die Menschen voll in die Falle steigender Preise für Diesel und Benzin laufen und setzt die Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Unternehmen aufs Spiel. Zum Funktionieren unseres Landes braucht es vor allem eine verlässliche und pünktliche Bahn und stabile Brücken. Volker Wissing hatte sich vorgenommen, 400 Autobahnbrücken pro Jahr zu sanieren. Letztes Jahr waren es nur etwa halb so viele. Herr Minister, wir brauchen jeden Euro, wir brauchen jede Fachkraft, um unsere Brücken vor dem Einsturz oder kurzfristigen Sperrungen zu bewahren. Wir erwarten daher von Ihnen, dass Sie alle Ressourcen im Straßenbereich in die Sanierung dieser wichtigen Infrastruktur stecken. Denn egal, wie sehr Sie beschleunigen, es kann nicht alles gleichzeitig gelingen. Setzen Sie deswegen wichtige Prioritäten, mindestens bis das Brückensanierungsziel erreicht wird, bis alle Brücken sicher sind, sollten Planungen für Autobahnneubauprojekte auf Eis gelegt werden. Menschen erwarten ein funktionierendes Land und sie erwarten eine verlässliche Bahn und ÖPNV. Und wir haben das Fahren mit Bus und Bahn mit dem Deutschlandticket deutlich günstiger gemacht und einfacher. Fast 14 Millionen zufriedene Kundinnen erwarten von Ihnen, dass Sie dieses Angebot dauerhaft erhalten. Dazu haben Sie eben auch Aussagen getroffen. Vielen Dank dafür. Und dass es aber auch für alle bezahlbar bleibt. Wir haben mit Rekordinvestitionen für die Bahn letzte Legislatur den Anfang gemacht. Nun ist es Ihre Verantwortung, diesen Weg konsequent fortzusetzen. Im Sinne der Menschen, die einfach pünktlich und verlässlich mit Bus und Bahn mobil sein wollen, und im Sinne des Klimaschutzes hoffe ich, dass Sie und die neue Bundesregierung uns mit mehr Gestaltungswillen und Tatkraft überraschen, als es der Koalitionsvertrag ankündigt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch Ihnen. Der nächste Redner für die Unionsfraktion ist Stefan Stracke.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ampelregierung hat unser Land gelähmt und an vielen Stellen zurückgeworfen. Die Zeiten einer Ampel mit Funktionsstörung sind vorbei. Wir haben in Deutschland endlich wieder eine kraftvolle Regierung. Und das wird unserem Land guttun, weil wir einen starken Bundeskanzler Friedrich Merz haben und einen starken Verkehrsminister Patrick Schnieder. Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Ihnen. Auf uns warten große Aufgaben. Mit dem Koalitionsvertrag haben wir ein ambitioniertes Arbeitsprogramm, und dieses werden wir jetzt auch Stück für Stück abarbeiten. Und dabei ist klar, wir stellen im Bereich Verkehr die Weichen auf Zukunft. Der Politikwechsel kommt. Wir investieren und reformieren kraftvoll und ideologiefrei. Und das bringt Deutschland wieder auf Wachstumskurs und zeigt vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, es geht wieder voran in unserem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mobilität ist ein Schlüsselfaktor für eine vernetzte und arbeitsteilige Volkswirtschaft wie die unsere. Mobilität ist ein Schlüsselfaktor für die individuelle Lebensgestaltung und für die Freiheit jedes Einzelnen. Und diese Freiheit werden wir nicht einschränken. Das bedeutet, wir machen Schluss mit einer ideologiegetriebenen Verkehrs- und Infrastrukturpolitik, die das Auto verteufelt und einseitig auf die Schiene setzt. Wir stehen für eine pragmatische und an den Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen ausgerichtete Verkehrspolitik. Für uns sind alle Verkehrsträger gleichwertig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Verkehrsbereich in Deutschland braucht Geld, Verlässlichkeit und vor allem Tempo. Dafür sorgen wir, denn nur dann kommen wir auch tatsächlich spürbar voran. Mehr Mittel müssen auch verbaut werden können. Und deshalb haben wir uns für die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung eingesetzt. Diese ist für uns priorisiert. Wir müssen schneller, einfacher und unbürokratischer ins Bauen kommen. Die Zeit von der Planung und Genehmigung eines Bauvorhabens muss mindestens halbiert werden. Das ist unser Ziel. Das bedeutet, wir werden ein einheitliches Verfahrensrecht etablieren, ein Gesetz mit denselben Regeln für alle. Wir werden die Hemmnisse, die uns bislang so ausbremsen und lähmen, abschaffen. Die Plangenehmigung soll zur Regel werden anstelle des Planfeststellungsverfahrens, gerade für Ersatzneubauten. Die Beteiligung öffentlicher Träger, öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit werden wir bündeln. Und wir werden auch das Kriterium des überragenden öffentlichen Interesses schärfen und weiten. Das alles sind mutige Schritte. Wir werden sie gehen, weil wir nur so Tempo in die Verkehrsinfrastruktur hineinbekommen. Und wir werden das Sondervermögen Infrastruktur aktivieren. Der Bundesminister hat es bereits angesprochen. Klar muss sein, das Sondervermögen Infrastruktur muss in der Infrastruktur ausgegeben und auch bewirtschaftet werden. Das schafft Planungssicherheit für die gesamte Branche. Die Neuordnung des Finanzierungssystems ist für uns ein zentrales Anliegen. Der Kollege Zorn hat bereits den Zustand der Brückenbauwerke, der Schiene beschrieben gehabt. Und das führt uns vor Augen, ohne Verlässlichkeit und Planbarkeit keine Sanierung. Wir werden daher das Finanzierungssystem solide und neu aufstellen. Das bedeutet, die Mittel für die Infrastruktur werden wir auskömmlich und vor allem überjährlich bereitstellen, also unabhängig vom jeweiligen Haushaltsjahr und der Dauer der Legislaturperiode. Wir haben erfolgreich für die Einrichtung eines geschlossenen Finanzierungskreislaufs für jeden einzelnen Verkehrsträger gekämpft. Jeder Verkehrsträger kann seine Einnahmen künftig vollständig behalten. Das ist richtig und fair. Und wir werden auch die Autobahn GmbH entsprechend stärken. Sie soll die Einnahmekompetenz bekommen für die Lkw-Maut und dann auch entsprechend kreditfähig werden. Und mit all diesen Strukturreformen sorgen wir für mehr Verlässlichkeit. Der alljährliche Kampf ums Geld hört auf und Verkehrsprojekte werden solide durchfinanziert. So erreichen wir Planungssicherheit und für die Verkehrsprojekte, die sie dringend benötigen. Und diese drei Bereiche, Sondervermögen Infrastruktur, Neuordnung des Finanzierungssystems und die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung verdeutlichen, der Verkehrsbereich in Deutschland braucht Geld, Verlässlichkeit und vor allem mehr Tempo. Dafür werden wir in dieser Koalition sorgen. Packen wir es an.
Vielen Dank auch Ihnen. Der fraktionslose Abgeordnete Stefan Seidler hat als Nächster das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Moin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Verkehrspolitik sind in den vergangenen Monaten entscheidende Hemmnisse für einen Aufbruch beseitigt worden. Mit dem neuen Sondervermögen wurde endlich zusätzliches Geld für unsere marode Infrastruktur bereitgestellt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bereits vor der Bundestagswahl über die Parteigrenzen hinweg den Mut gehabt hätten. Durch Geld allein wird unsere Infrastruktur aber nicht besser. Das Sondervermögen muss möglichst bald in neue Brücken, Gleise und Kaianlagen münden. Wir brauchen eine gute und vor allem effektive Zusammenarbeit von Bund und Ländern, wenn wir erfolgreich sanieren und ausbauen wollen. Diese Kooperation darf aber keine Einbahnstraße für den Bund sein, wie es etwa bei den Regionalisierungsmitteln der Fall ist. Am Umsetzungserfolg wird man sie messen, Herr Minister Schnieder. Deshalb begrüße ich es, dass Sie vorgestern bereits den ersten Landesverkehrsminister Klaus Ruhe-Massen aus Schleswig-Holstein in Berlin empfangen haben. Wir müssen ins Machen kommen. Das ist die klare Erwartung der Leute bei uns im Norden. Und auch bei der Entwicklung unserer Häfen besteht hier weiter eine große Baustelle. Zugleich dümpelt die Umsetzung von Seiten des Bundes vor sich hin. Konkret wünsche ich mir, dass wir endlich über die Ergebnisse der Energiehäfenstudie hier im Bundestag sprechen. Wir müssen entscheiden, wo wir für unser Land strategische Investitionen benötigen, und erst dann sollen wir verlässliche Vereinbarungen mit den Ländern eingehen. Klar ist für mich, die Küstenländer sollten uns mitteilen, welche Konzepte sie für ihre Häfen verfolgen. Und da höre ich zu wenig, auch vom Landesminister Ruhe Massen, der die Veröffentlichung des Landeshafenkonzeptes immer wieder verschiebt. Eine nachhaltige Hafenfinanzierung muss unser gemeinsames Ziel für diese Wahlperiode sein. Nach dem Prinzip, ohne Konzept gibt es aber kein Geld. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen. Die erste Rede des Abgeordneten Truels Reichert für die SPD ist zugleich die letzte in dieser Debatte. Wir haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die nette Einführung. Und ich möchte gleich mit einem weiteren Dank starten. Und zwar als ein neu gewählter Abgeordneter. Als dieser bin ich sehr dankbar, dass der alte Bundestag mit der Grundgesetzänderung zum Sondervermögen und der ersten Reform der Schuldenbremse kluge und notwendige Beschlüsse gefasst hat. Das gibt den neuen Abgeordneten, dem gesamten 21. Deutschen Bundestag und auch meiner Generation in Gänze die Handlungsmöglichkeit, um dieses Land endlich wieder auf Vordermann zu bringen. Und das war und ist im wahrsten Sinne des Wortes höchste Eisenbahn. Zu dieser Einsicht sind einige aber leider erst nach der Bundestagswahl gekommen. Als ich letzte Woche zurück nach Hause ins schöne Nordfriesland gefahren bin, wurden meine Mitfahrenden und ich im ersten Bahnhof nördlich von Hamburg rausgeworfen. Grund: Stellwerksstörung zwischen Itzehoe und Heide. Empfohlene Alternativroute mit dem nächsten Zug statt Westerland in Richtung Flensburg und ab Schleswig quer rüber nach Husum. Neue Ankunftszeit aber nur eine Stunde Verspätung. Am Bahnsteig wartend erkannte mich eine Frau aus meiner Heimatstadt Husum und meinte noch sehr wohlwollend und zugewandt zu mir: Herr Reichert, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass so etwas nicht mehr so oft passiert. Sie sagte nicht mal gar nicht mehr passiert, sondern nicht mehr so oft. Und solche und andere Geschichten kennt sicherlich jeder und jede von Ihnen hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt noch ein paar Beispiele aus meinem Wahlkreis bringe, die sich aber sicherlich so oder in abgewandter Form auf die ganze Republik übertragen lassen. Wir an der Westküste, da wird Stefan Seidler sicherlich gerne zustimmen, kennen die Situation, wie beschrieben, an der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt mit den unerträglich vielen Verspätungen und Zugausfällen besonders. Es gab vermutlich nie bessere Rahmenbedingungen zur Behebung des Zustandes, so existenziell wichtige Maßnahmen wie den zweigleisigen Ausbau von Liebel nach Westerland oder unendlich viele notwendige Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an unseren Straßen und Schienen in ganz Deutschland umzusetzen, damit unbefriedigende Zustände behoben werden, der Warenverkehr fließt und Pendlerinnen und Pendler zuverlässig ankommen. Aber nicht nur auf unseren Schienen und Straßen liegen enorme Sanierungsarbeiten und Herausforderungen vor uns, sondern auch auf und an dem Wasser. Auch hier gibt es ein Beispiel aus meinem Wahlkreis. Nordfriesland hat ja neben Sylt noch weitere schöne Inseln, auf denen viele von Ihnen auch gerne Urlaub machen und auf die Sie gerne auch in Zukunft gut und sicher kommen möchten. Und so zum Beispiel Pellworm. Pellworm hat einen Fähranleger, an der unabhängig von Ebbe und Flut Insulanerinnen und Insulaner aufs Festland fahren können. Problem: Er zerbröselt. Investitionsbedarf 25 Millionen Euro. Es müssen nun alle staatlichen Ebenen das Heft in die Hand nehmen, wenn die Insulanerinnen und Insulaner auch zukünftig nicht nur wattwandernd aufs Festland kommen wollen. Und ich will den Pellwormerinnen und Pellwormern nicht Gummistiefel besorgen müssen, sondern sagen: Wir investieren. Und zwar jetzt. Und nicht nur auf Sylt und auf Pellworm, sondern im ganzen Land. Aber, und das ist so ähnlich vom Minister auch gerade schon angesprochen worden, verantwortungsvoll, mit Bedacht und mit dem Blick für das, was wirklich notwendig ist. Die Bürgerinnen und Bürger haben zu Recht den Anspruch darauf, dass das Land funktioniert. Nicht nur im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch vor allem da, denn da merken sie es jeden Tag. Die Voraussetzung dafür haben wir geschaffen. Jetzt geht es um die Umsetzung. Und so habe ich das auch der Bürgerin am Bahnsteig erklären können. Also packen wir es an, damit wir am Ende dieser 4 Jahre Ergebnisse sehen können und solche Leute wie die Frau am Bahnsteig dem Staat und der Demokratie gewogen bleiben. Die Bagger müssen rollen, in Südschleswig genauso wie im Schwarzwald. Vielen Dank.
Herr Abgeordneter Reichert, auch Ihnen herzliche Gratulation zu Ihrer ersten Rede. Weitere Wortmeldungen zum Geschäftsbereich Verkehr liegen nicht vor. Ich rufe damit den Tagesordnungspunkt 5 auf.